Herzlich willkommen zurück beim Podcast Die Politikerinnen. Diesmal war die Sommerpause etwas länger zugegeben. Einige Infekte sind uns da beim Start in das letzte Mandatsjahr dazwischen gekommen. Aber jetzt geht's auch bei uns wieder los mit den regelmäßigen Gesprächen. Und eines muss man der Ampel leider lassen, im Streit bleibt sie sich treu. Egal wie lange wir hier Pause machen, die Frage ist auch diese Woche wieder, zumindest im politischen Berlin, hält die Koalition. Wie Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, die Lage einschätzt, das habe ich mit ihr in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus besprochen. Ihr hört Folge 62 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Ja, und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Zukunft der Ampel, das ist das eine große Thema, die der Grünen Partei und ja von Katharina Beck selbst als Abgeordnete das andere. Wie wichtig die finanzpolitische Sprecherin für ihre Partei geworden ist, das kann man jedenfalls schon daran erkennen, dass der Vizekanzler Robert Habeck gerne ihren Rat einholt. So ist das auch vor der Aufzeichnung dieser Folge passiert. Da haben die beiden nochmal telefoniert und sich beraten. Wie es bei den Grünen weitergeht, nachdem die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur zurückgetreten sind und welche Pläne Katharina Beck für ihre politische Zukunft gefasst hat, darüber sprechen wir gleich. Hallo Frau Beck.
Hallo Frau Lang.
Es ist schon ziemlich lange her, dass wir zuletzt gesprochen haben. Es lag zum Teil auch an mir. Ich war mal krank zwischendurch. Also Sommerpause ist ja seit Ende August vorbei. Also Sitzungswochen gibt es seit September. Und es passiert ja immer viel, aber seither ist auch bei den Grünen vor allem viel passiert.
Ah, ja.
Genau, damit würde ich diesmal gerne beginnen. Ja, wie geht es Ihnen damit? Also die grüne Jugend hat sich abgespalten, zumindest einige aus dem Vorstand. Und Parteivorstand ist ausgetauscht oder wird ausgetauscht. Hat Sie das überrascht oder hat sich das schon angekündigt für Sie?
Na, also ich glaube, dass das schon auch eine Chance bietet, dass wir einen neuen Vorstand haben. Da, so sehr ich wirklich, also ganz ehrlich, Omid und Ricarda total schätze, finde ich trotzdem auch die Entscheidung sehr gut von Ihnen. Da jetzt zurückzutreten, ausgetauscht werden, ist ja auch schon wieder so eine Formulierung. Da, wer wird denn da passiv ausgetauscht? Also das finde ich an der Debatte am nervigsten, weil ich das eigentlich tatsächlich eine sehr große Entscheidung von denen gefunden habe. Total viel Verantwortung, wo sich vielleicht mal andere Parteivorsitzende eine Scheibe von abschneiden könnten. So, und das sei an der Stelle gesagt, ich finde auch mit den Kandidatinnen Franziska Brandner und Felix Banaschak bin ich sehr zufrieden, also finde ich echt gut. Und bei der Grünen Jugend muss man sagen, dass sich dort ja Leute verabschiedet haben, nicht die gesamte Grüne Jugend, das ist ja jetzt auch ein neuer Vorstand gewählt worden bei der Grünen Jugend und ich glaube, der Bundeskongress, so heißt das, war sehr, sehr voll. Also da gibt's ja noch sehr viel Leben in der Grünen Jugend. Und die Vorsitzenden, die gegangen sind, die hatten aus meiner Wahrnehmung auch tatsächlich teilweise thematisch mit Klimaschutz und so weiter nicht mehr so viel zu tun und waren oft in so einer Fundamentalsystemkritik unterwegs, wo ich auch tatsächlich glaube, vielleicht ist das für die einfach richtiger, ja. Es ist ja eine persönliche Entscheidung. Eher in eine Richtung, ich weiß nicht, ob sie jetzt zur Linkspartei gehen oder irgendwas machen. Und das ist doch in Ordnung. Also Menschen dürfen sich weiterentwickeln und vielleicht ist das ja sogar hilfreich. Ja, wenn irgendwie an der, sag ich mal, linkeren Seite des Spektrums nochmal eine starke, sehr klare Positionierung ist für die politische Debatte insgesamt. Ich persönlich konnte mit einigen Zuspitzungen der Formulierungen der beiden ehemaligen Vorsitzenden der Grünen Jugend auch nicht so viel anfangen, muss ich ehrlich sagen. Das fand ich manchmal etwas befremdlich, so für mich als Grüne, ne, so grundsätzliche Aussagen wie Arbeit macht krank. Zumindest war das mal der Titel. Man muss das wahrscheinlich im Kontext angucken, aber naja, also, ne, wir haben relativ hohe Krankenstände in Deutschland, aber Arbeit kann auch sinnstiften, Arbeit kann auch toll sein und es ist so eine so eine Grundsatzkritik gewesen. Also von daher, vielleicht sind die einfach besser aufgehoben jetzt da, wo sie sich neu gründen oder wo sie sich anschließen. Und deswegen bin ich da an der Stelle immer sehr liberal sozusagen und denke mir, Leute können sich weiterentwickeln. Und beim Grünen Parteivorstand finde ich einfach wirklich eine sehr große Entscheidung und freue mich auch auf die neuen Vorsitzenden.
Aber hat es sie überrascht oder war das für sie irgendwie auch, ich möchte nicht sagen klar, dass sie es erwartet haben, aber also so nach dieser Serie der verlorenen Wahlen, haben sie da auch schon fast damit gerechnet, dass dann irgendwann mal was passiert oder waren sie trotzdem überrascht und haben gedacht, naja, dann macht man weiter und versucht es halt zu ändern oder den Kurs wieder zu ändern?
Also, ne, es gibt immer ganz viele unterschiedliche Optionen, was man machen kann, um aus einer Situation, die jetzt nicht so gut ist, wieder rauszukommen. Und dieser Paukenschlag, der hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich persönlich befürworte das aber, ich finde es gut. Man muss vielleicht mal zu dieser Serie der verlorenen Wahlen etwas sagen. Also die Europawahl, ja, die ist wirklich sehr schmerzhaft gewesen, finde ich. Ne? Das ist auch echt schwierig und ich glaube, da haben wir eine ganz große Aufgabe, dort Vertrauen zu gewinnen, auch nochmal besser zu verstehen, wie wir in diesem großen Wirrwarr an politischer Diskussion im Moment, so nenne ich es jetzt mal, versuche ich es mal zu nennen, da auch wieder mehr Klarheit reinkriegen für die Grünen. So. Die Ostwahlen, die nenne ich jetzt auch mal so verallgemeinert, also die Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, da gibt es aber schon sehr viele eigene Gründe dafür. Das war für mich jetzt gar nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund, warum man hätte unbedingt zurücktreten müssen. Denn in Thüringen war es sowieso immer schon sehr schwierig und da sind wir auch einfach als Grüne eigentlich überhaupt nicht vorgekommen im Wahlkampf. Ich fand das super schade, weil der dortige zum Beispiel Umweltminister Bernhard Stengele hatte trotz Minderheitenregierung hinbekommen, dass alle Kommunen finanziell an Windanlagen, die sie errichten, beteiligt sind. Ja, also mit 20.000, 30.000 Euro kann man schon so das ein oder andere Schwimmbad mal sanieren oder vielleicht doch nochmal betreiben. Und sowas ist gar nicht durchgedrungen. Und Thüringen war sowieso, beim letzten Mal sind wir auch so ganz knapp reingekommen. Und in der heutigen Zeit, wo so ein krasser Anti-Grünen-Stimmung ist, ist das eigentlich nicht so verwunderlich. Leider, dass es in Thüringen nicht geklappt hat. In Sachsen sind wir ja drin. Und in Brandenburg ist es ja so, dass tatsächlich durch die Zuspitzung auf Woidke und die SPD sehr viele, die eigentlich die Grünen gewählt hätten, verhindern wollten, dass die AfD stärkste Kraft wird. Also da kann man, wenn man sich die Zahlen anguckt, sagen, wenn dieses Momentum nicht gewesen wäre, dann wären wir dort wahrscheinlich bei ungefähr 7% gewesen. So, jetzt sind wir halt nicht drin gewesen. Und das war sehr viel auch taktisch. Das heißt, ne, ich finde jetzt diese drei Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern sind nicht 1:1 dann eine logische Begründung, warum da jetzt zurückgetreten werden muss. Bei der Europawahl sehe ich das zum Beispiel ein bisschen anders und auch insgesamt, wenn man sich anguckt, wie es gelingt oder gelungen ist, dem bisherigen Vorstand die Grünen zu positionieren. So, das sind für mich eher die grundlegenderen Fragen und von daher habe ich das sehr begrüßt, auch wenn ich das schon sehr berührend und bewegend auch fand, weil ich eben Ricarda und Omid wirklich, also die haben so tolle Qualitäten und da ist jetzt auch in der Öffentlichkeit nicht immer nur alles besonders schön gewesen, aber gut, machen wir uns nichts vor, das ist in der Politik immer so. Ja. Schäuble sagte ja auch über Ricarda Lang, sie sei blitzgescheit und das ist sie einfach auch und ich finde, sie macht das auch seit dem Rücktritt nochmal
besser.
Krass
gut. Ja, also wenn wir ja dann nicht von der Serie, wie sie gerade beschrieben haben, ausgehen, sondern bei dem Punkt Europawahl, sozusagen die stellvertretend für, dass es bei den Grünen vielleicht auch Änderungen braucht. Haben Sie eine Idee, in welche Richtung diese Änderungen oder Neuerungen oder wie auch immer man das nennt, manche sprechen auch von neuen Erzählungen, man könnte aber auch sagen neue politische Ausrichtung oder vielleicht auch nicht Ausrichtung. Also haben Sie da eine Vorstellung davon, wie das für die Bundestagswahl nächstes Jahr besser laufen könnte?
Ja, also nicht ohne Grund versucht ja offensichtlich Russland in der hybriden Kriegsführung Angst vor der Zukunft zu schüren. So, das ist jetzt eins ihrer drei ganz erklärten Ziele. Das wurde ja letztens auch nochmal aufgedeckt, dass das klar auch über die sozialen Medien versucht wird. Und ja auch, wenn man sich anguckt, wie so das Grundgefühl ist, hat das ja auch einen Beitrag. Ja, also das Grundgefühl in Deutschland ist jetzt ja gerade tendenziell eher ein bisschen negativ, ne? Obwohl es uns im weltweiten Vergleich ziemlich gut geht, ne? Ich war gerade auf der Weltbanktagung und habe Menschen aus anderen Ländern getroffen. In Deutschland geht's uns im Vergleich ja eigentlich total super. Wir haben natürlich in Bezug auf das Wachstum und Potenzial nach vorne geschaut, Herausforderungen. So, und da kommt jetzt eben die Angst drauf. Und für die Grünen ist meiner Meinung nach eine total große Chance dabei, nicht nur über Zuversicht zu reden, sondern quasi wieder Lust darauf zu machen, dass wir zusammen als Gesellschaft dieses Land aber hinkriegen. Ja, dass wir es zusammen schaffen können mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Unternehmen, mit der Politik. Jeder hat so seinen Anteil und dass es nicht nur darum geht, irgendwie Schuld in die Schuhe zu schieben, ist ja auch einfach zu sagen, die doofe Ampel, aber ne, am Ende vielleicht ein bisschen philosophisch und psychologisch, aber es geht einem tendenziell auch besser, wenn man ein bisschen selbstwirksam ist, ne? Und ich glaube, dass es total die Chance ist, wenn wir mehr benennen, das ist dann das Benennen, aber die politischen Inhalte müssen meines Erachtens auch passen, aber wenn wir mehr benennen, dass Menschen hier dieses Land gemeinsam gestalten. Ja, und ich merke das ja, natürlich ist die politische Blase in Berlin teilweise ein bisschen abgehoben. Und gleichzeitig geht es aber darum, dass wir hier als Volksvertreterin die 80 Millionen Menschen repräsentieren, gemeinsam mit ihnen. So, und da wieder einen größeren Link herzustellen, dass die Demokratie wir alle sind, ja, und dass wir dieses Land alle zusammen wieder auf Vordermann bringen. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Und da diese, ja, nicht Positivität im Sinne von Naivität, ja. Aber es nützt ja nichts. Man kann natürlich sagen, oh mein Gott, ist das alles schlimm und alles bricht auf uns herein. Aber was ist das für eine Perspektive? Also ich persönlich finde die nicht so attraktiv. Und ich glaube, viele zumindest, nicht alle vielleicht, aber viele finden das, glaube ich, auch nicht so sinnstiftend, ja, einfach irgendwie zu kapitulieren. Sondern man hat ja schon tendenziell auch Bock, was zu bewirken und diesen Bock wieder zu entfachen. Wie gesagt, anerkennt, wir haben Krieg in Europa. Es ist heftig, ja. Also dieser Angriffskrieg, die internationale Ordnung, die in Frage gestellt wird, was wird China machen mit Taiwan, was passiert gerade im Nahen Osten, Hinrichtungen in Iran, in Afghanistan dürfen Frauen nicht mehr die Stimmen von anderen Frauen. Also es ist ja krass, nur natürlich fühlt sich das teilweise so an, als ob das über einen hereinbricht. Nur gleichwohl kann man jeden Tag von neuem wieder versuchen, dass in Deutschland das Leben besser wird. Und dafür hätte ich Lust, die Gesellschaft zu gewinnen.
Also da ist die Frage, wie macht man das? Allgemein natürlich immer die Frage, aber speziell jetzt als grüne Partei, weil, also Sie haben die Ampel schon ein paar Mal erwähnt, das ist natürlich auch immer Wohlfall, die Ampel zu bashen und so, aber es kommt ja vielleicht auch begründeterweise davon, dass man das Gefühl hat, dass der Ampel es eben nicht gelingt, etwas zu gestalten oder beziehungsweise zumindest nicht einig ist drüber, wie sie Dinge gestalten möchte. Und wenn man das so weiterdenkt für die Bundestagswahl, mit wem würden denn die Grünen das dann gestalten können? Also wenn man so eine Vision möchte oder Zuversicht verbreiten möchte, stellt sich zumindest für mich die Frage ja schon, ne? Wie kann die aussehen? Mit wem könnte man es denn dann machen?
Also ich glaube, erstmal tun wir gut daran, das einfach aus uns herauszumachen und jetzt nicht sofort die Koalitionsfrage zu stellen. Ich meine, diese Debatten, die entwickeln sich ja auch, ja. Leute kommen auf so eine Art, in so ein Fahrwasser, ja. Und die Frage ist ja auch ein bisschen, wie entwickeln sich dann die anderen? Sollte es gelingen, vielleicht wieder in eine etwas positivere Richtung zu gelangen hier in Deutschland? Ich meine, ich fand das jetzt bemerkenswert. Wir haben jetzt 0,2% doch mehr Wachstum. Wachstum ist ja so ein Ding, auf das wir schauen, wirtschaftspolitisch. Dann habe ich das benannt, ziemlich unaufgeregt auf Twitter oder X, wie es heißt, und habe irgendwie super viele Hass- und Hetze-Kommentare bekommen, ja. Doof und dumm und so weiter. Das ist jetzt, guck doch mal, und dafür wurden die Zahlen im Vorquartal aber nach unten angepasst, und wie doof ist das? Es ist fast schon verpönt, Ich habe nur unaufgeregt. Ich habe auch nicht gesagt, Chaka, jetzt ist das Tal der Tränen komplett vorbei und alles ist rosig. Ich habe einfach relativ sachlich nur gesagt, was ist. Ja, und da wieder mal reinzukommen, dass man sich auch erlaubt, auch mal gute Dinge und es gibt auch nach wie vor schlechte, wahrnehmen zu können. Ja, das ist wirklich diese radikale Emotionalität, die wir ja auch haben in der Politik, sich das zu erlauben, anzuerkennen. Die Leute können fast gar nicht ertragen, wenn gerade etwas, oder manche Leute können gar nicht ertragen, wenn etwas auch vielleicht mal wieder positiv wird. Und da einzuladen, zu sagen, hey, wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich ja vielleicht doch gar nicht so doof an, wenn wir es doch hinkriegen könnten. Und dass man sich mal wieder erlaubt. Ne? Negative Energien sind 5 bis 10 Mal so stark wie positive. Mhm. Das gibt unterschiedliche Studien. Also aber so mal Pi mal Daumen. Und sich zu erlauben, trotzdem auf die Stärke der auch positiven Gefühle. Wie gesagt, nicht blind positiv, aber Hoffnung, Zuversicht und vor allen Dingen auch so eine positive Energie, etwas zu bewirken. Darauf, finde ich, muss Deutschland auch setzen, damit es vorangeht.
Sie haben ja gerade mit ihm telefoniert, aber glauben Sie, dass das geht mit Robert Habeck, der ja für viele, ob jetzt zu Recht oder nicht, aber wenn wir in dem Bereich der Psychologie sind, ja für jemanden steht, der das Heizungsgesetz verbockt hat. Ist es dann möglich, mit dieser Figur sozusagen an der Spitze zu sagen und jetzt gestalten wir?
Natürlich, also ist ja die Frage, wie doll man diese Geschichte wiederholt. Und wenn ein Gesetzentwurf zu früh geleakt wird, wo noch nicht alles drin ist, das war ja ein bisschen das Problem. Dann hat die CDU tatsächlich gelogen darüber, was in diesem Gesetz stand. Es wurden Lügen verbreitet, aktiv von einer christlichen Partei. Und dass jetzt an der Stelle vielleicht auch das politische Fingerspitzengefühl dann teilweise gefehlt hat, was man wie dann umsetzt, geschenkt. Am Ende ist ja die Frage, wie sehr wiederholt man das und wie sehr guckt man vielleicht auch darauf, welche Reden Robert Habeck gehalten hat zum Thema Nahostkonflikt oder grundsätzlich einordnende Reden in den letzten Monaten, die, glaube ich, bei vielen auf sehr positive Resonanz gestoßen sind. Und am Ende geht es ja um jemanden, wenn wir einen Kanzler oder Spitzenkandidaten aufstellen, der eine Vision verkörpern kann. Und da sehe ich wenige Leute in der Politik, der das so gut kann wie Robert Habeck.
Wir haben CDU jetzt schon angesprochen. Wäre das für Sie eine Option als Koalition nach der Bundestagswahl? Das ist ja auch gerade im Gespräch.
Sagen wir mal so, das kommt dann auf die CDU, CSU an, wie sie sich dann darstellt. Ne? Das muss man dann gucken. Also mit Leuten, die ständig über uns Lügen verbreiten, wird es nicht so besonders spaßig, irgendwelche Dinge gemeinsam zu machen. Also da muss, glaube ich, vielleicht die CSU auch mal auf Klausur mit sich gehen, was sie da so macht.
Ja, wenn wir noch bei einem, ich sag's mal, Player bleiben, das hat ja mit Wachstum zu tun, ist die Wirtschaft. Gibt's natürlich in dem Sinne auch nicht die Wirtschaft, gibt unterschiedliche Unternehmen, aber die Stimmung in der Wirtschaft ist ja auch schlecht. So eine Frage an Sie als Unternehmerin ja auch, also Sie kommen ja ursprünglich auch aus der Wirtschaft. Wäre es nicht da auch mal angebracht, Stichwort Selbstwirksamkeit, dass die Wirtschaft auch mal guckt, wie sie selber ein bisschen mehr dafür tun könnte? Also wir haben jetzt VW so als Beispiel. Mhm. Ne? Da ist der Reflex ja auch sofort zu sagen, die Politik gibt uns die falschen Rahmenbedingungen.
Also ich meine, dadurch, dass die Ampel kommunikativ mal mindestens so eine schlechte Figur abgibt und es einen ganz klaren psychologischen Reflex des Sündenbocks gibt. Das gibt's ja schon immer, ja. Da liegt das natürlich nah und ist einfach, ne, dass die Ampel jetzt an dem auch noch schuld ist. Als ehemalige Unternehmensberaterin und auch Strategieberaterin tut mir das natürlich völlig weh, was VW die letzten 10, 15 Jahre gemacht hat. Ich meine, der Betrugsskandal ist ja auch super heftig und ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob Herr Winterkorn und alle schon verstanden haben, wie sehr sie ein Vorzeigeunternehmen dort wirklich in den Mist geritten haben. Und da mal ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, würde ich mir in der Tat wünschen. Ich finde es aber auch sehr schwierig, als Unternehmer, als Politikerin, die ich jetzt ja mittlerweile bin, zu sagen, hey, kommt mal selber klar. Ich habe als Politikerin auch eine Verantwortung, für gute Rahmenbedingungen zu setzen. Die mangelnde Planbarkeit, die wir aufgrund unserer erratischen öffentlichen SPD, FDP, Grüne Geschichte leider mitbewirken, finde ich genauso schmerzhaft, ja, und wie das Fehlverhalten und vor allen Dingen die strategische Fehleinschätzung mit E-Autos, auch diese Debatte, ich meine, die Debatte killt gerade hier die Werke. Na, ich war in Zwickau letztens, da ist ein E-Auto-Werk mit 10.000 Mitarbeitern, 50.000 Leute arbeiten in der Zuliefererindustrie. Die haben gesagt, wir müssen die öffentliche Debatte mal endlich verändern, weil E-Autos sind doch nicht schlecht, das ist doch die Zukunft. Aber irgendwie hat es allen gefallen, E-Autos als grüne Spinnerei darzustellen. Also so blöd muss man erstmal sein, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch China geht und durch alle möglichen anderen Märkte schaut, dann ist das einfach so dumm, nicht die Chance zu ergreifen, hier irgendwie mitzumischen, auch im niedrigpreisigen Segment. Und das ist ehrlicherweise schon vor 15 Jahren war das auf den Automessen in China klar. Da hat jeder gezeigt, guck mal, das ist die Zukunft. Und da man da nicht in die Richtung gesteuert hat, ist natürlich ein großer Teil selbstverschuldet. Das ist halt einfach so. Ja, das ist Unternehmertum. Und gleichzeitig hat die Politik im Moment nicht geschafft, auch weil viel Mist erzählt wurde von CDU, CSU, aber auch der FDP und so weiter rund um Verbrenner beigetragen, dass eine Unsicherheit am Markt ist. Batterieunternehmen zum Beispiel haben zugesagte Investitionen auch wieder abgesagt, weil sie nicht wissen, was kommt mit der CDU. Oh Gott, wollen die wieder in die Verbrennungs-, ne? Diese Erratik, die im Moment hier herrscht, das ist einfach das Schlechteste, was gerade Deutschland passieren kann.
Und wie kommt man dann da wieder raus? Also klar, also was vor 15 Jahren war, da haben Sie jetzt ja schon mal nur gar keine Verantwortung für. Aber ich meine, lässt sich das überhaupt noch korrigieren?
Ja, vor 15 Jahren meinte ich die Entscheidung von VW nicht konsequenter darauf
ja,
zu setzen.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist so, es ist
also,
ja eine,
und anderen.
Es ist ja eine Mischung. Es war ja natürlich auch guter Lobbyismus. Also man hatte ja auch mal die passenden Verkehrsminister und so.
Absolut, also die Flottengrenzwerte hat damals Angela Merkel dann eben nicht so runtergesetzt, wie das mal geplant war. Ne? Also das ist so 2009 oder so, war das 8? Oder irgendwann in den Nullerjahren. Genau, also klar, das war auch Lobbyismus. So, also aus meiner Sicht muss man als Politikerin im Moment einfach sehr viele Gespräche führen. Und ich rede ja auch mit vielen Leuten, auch in der CDU, auch in der FDP, in der SPD, und versuche einfach immer wieder auch zu hinterfragen, was sie sich von manchen Strategien versprechen. Jeder hat ja eine Logik in seinem Denken und in seinem Handeln. Ne? Und wer bin ich jetzt, irgendwen vorab zu kritisieren, weil er das so macht, wie ich das vielleicht nicht so gut finde? Da hat sich jemand halt Gedanken drüber gemacht, vielleicht halt andere als ich, aber das ist ja okay. Und ich finde es halt einfach wichtig, dass man fähig bleibt, miteinander zu sprechen und auch nochmal zu gucken, was ist das Beste für dieses Land? So, können wir uns darauf noch einigen, dass das die Kernfrage sein sollte? Und dann vielleicht mal aus dieser Frage heraus Dinge abzuleiten. Und das passiert mir manchmal zu wenig.
Ja, wobei natürlich alle wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, dass sie das Beste fürs Land wollen. Ist ja wahrscheinlich auch.
Ja, aber das sollten die mir dann mal begründen, wie das logisch zusammenpasst, wenn man solche Unsicherheiten am Markt fabriziert. Also wirklich, das meine ich mit dem ehrlichen Gespräch. Natürlich wird das jeder sagen, aber man kann ja auch einmal logisch darüber nachdenken, was die Annahme ist, wenn man jetzt ständig Unsicherheiten am Markt produziert, wie das gut fürs Land sein soll. Also das, so, wenn da eine logische Begründung kommt, alle, wenn hier jemand zuhört und mir das erzählen möchte, sehr gerne, meldet euch bei mir. Aber ich glaube, eine Verlässlichkeit, dass man irgendwie loyal zu irgendwelchen Vereinbarungen steht, ist dann schon sehr wichtig, ne? Und dass man es auch gut kalkuliert hat.
Wie passt jetzt die Streichung der E-Autoförderung dann da rein?
Na, das war ja eine haushalterische, das kam ja dann noch on top, ne? Dass durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil dann in Windeseile, um nicht noch mehr Verunsicherungen durch den Haushalt zu kreieren, dann Dinge gestrichen werden mussten. Es hätte auch irgendwelche anderen Aspekte treffen können. Ich halte das für einen Fehler, dass das passiert ist, aber kann auch trotzdem nachvollziehen, dass irgendwo eben gestrichen werden musste. Und Subventionen haben jetzt auch nicht bei allen Koalitionspartnern die größten Fans. Und ja, am Ende ist das dann ein Ergebnis von so einem Kompromissringprozess. ein großes Problem, was wir auch haben in Bezug auf Verlässlichkeit, ist, dass der Bundeshaushalt jetzt ja noch stärker verpflichtet ist, jährlich aufgestellt zu sein und viele Programme da draußen in der realen Welt natürlich nicht am 31.12. enden. Mhm. Ne? Und das ist, finde ich, wenn man über die Reform der Schuldenbremse redet, auch ein wichtiger Aspekt. Ne? Nicht nur einfach Schulden für irgendwas dann aufnehmen können, das wäre ja ein Reformvorschlag, keine Abschaffung, sondern auch, wie dann quasi der Haushalt gemanagt wird in Bezug auf Zeitperspektiven. Das fände ich einen wichtigen zweiten Aspekt, den man da berücksichtigen müsste.
Wir haben noch einen anderen Themenbereich, der auch ganz groß war. Gerade ist es ein bisschen abgeflaut, aber das die sogenannte Migrationsdebatte und das Sicherheitsgesetz, das war ja, ich weiß gar nicht, ob wirklich zum ersten Mal, ich hatte den Eindruck, zum ersten Mal wirklich so eine Art Gewissensentscheidung dann für Abgeordnete, also auch der Koalitions- oder Regierungsparteien, ob man da zustimmt oder nicht. Sie haben auch wirklich es transparent gemacht und auch gepostet, dass sie dafür gestimmt haben.
Ich stimme ja für ganz viele Gesetze und es ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, dass ich da geschrieben habe, dass ich dafür gestimmt habe, aber ich habe ja gepostet dafür mit quasi den Gedanken, die ich dazu hatte, weil es mir nicht leicht gefallen ist. Ja. Deswegen habe ich das gepostet.
Ja, ja. Genau, also es haben ja einige auch dann transparent gemacht, dass sie nicht dafür gestimmt haben, was wahrscheinlich genau logischer ist, dass man das dann irgendwann transparent macht. Aber quasi über das Gesetz wollte ich jetzt gar nicht so sehr sprechen, sondern es ist ja im Prinzip eine Folge auch aus einer Art und Weise, wie Debatten laufen. Und man kann ja schon die Frage stellen, ob es der richtige Weg ist, sich auf diese Art Debatten zu führen, einzulassen, indem man dann Gesetze draus, also indem man es in Gesetzesform gießt, ja? Also man hat quasi ein Messer.
Naja, also Grenzkontrollen haben wir jetzt nicht in Gesetzesvorhaben gegossen und wir haben viele Forderungen der CDU, die aus meiner Sicht schwierig mit dem Thema Menschenwürde vereinbar sind, nicht in das Gesetz gegossen.
Aber es gibt eins. Also es gibt ja eine Reaktion
auf das. Ja gut, dass es ein Gesetz gibt. Ja, genau. Das Problem ist ja, dass wir ein Thema mit innerer Sicherheit haben, Breitscheidplatz und so weiter. Und auch Polizistinnen besser aufstellen müssen, auch Islamismusprävention besser machen müssen.
Genau,
auch
das sind alles, genau.
Das ist ja auch drin in dem Gesetz. Mhm. Also oder das Thema Waffenrecht. Ja, dass dort ein paar Verschärfungen sind, das sind ja jetzt auch nicht nur schlechte Dinge, die da drin sind. Mhm. Die sind waren eigentlich lange überfällig. Es gibt halt beim Thema Asyl, finde ich, eine sehr schwierig zu ertragende Debatte. Das finde ich schwierig. Ich stelle mir immer vor, was wäre mit Hannah Arendt passiert, als sie vor den Nazis geflohen ist. Also hier wird ja so getan, als ob alle Syrer und alle Afghanen so schlimm sind wie die Taliban oder wie das Assad-Regime. Dabei sind ja diejenigen, die fliehen, diejenigen, die von diesen Regimen verfolgt werden. Muss man sich vorstellen. Dann wäre die Debatte in den USA damals gewesen, Hannah Arendt kommt aus Deutschland, die ist Nazi oder wie? Also das ist doch richtig krass.
Genau, aber auf das wollte ich ja im Prinzip auch hinaus, weil man schon das Gefühl hat, dass man das in der Öffentlichkeit aber sehr selten hört. Also es gibt schon eher so eine, das ist ja jetzt keine Frage der Politik in dem Sinne, sondern der Debatten oder der Art und Weise, wie Themen verhandelt werden. Also das, es wird ja der Eindruck erzeugt, dass alle Asylsuchenden ein Messer in der Tasche haben und, also zumindest die männlichen, und auf Frauen losgehen oder sonst Mitbürger losgehen. Also das sind dann so diese Äußerungen natürlich schon auch von Friedrich Merz, dass alle Frauen, da kommen irgendwelche Statistiken, nachts Angst haben, auf die Straße zu gehen und so. Aber das ist ja nicht nur er. Also das ist ja, das zieht sich ja durch. Also Cem Özdemir muss dann auch in einem Beitrag schreiben, dass seine Tochter ihm ja gesagt hat, sie habe Angst irgendwie vor den vor Übergriffen migrantischer Männer. Also das ist ja so eine Diskurslinie, das ist ziemlich viel selbstverständlich geworden und es wird gar nicht mehr differenziert. Also man hat eben nicht den Eindruck, dass da Menschen kommen, die
also da würde ich sie Entschuldigung, wirklich bitten, mal die Reden von den Grünen im Bundestag auch wirklich anzuhören. Also das finde ich eine nicht ganz zutreffende Analyse, dass nicht differenziert wird. Also ohne die Reden meiner grünen Kollegen würde ich wirklich einfach schreiend nur rausrennen bei den Debatten.
Das stimmt, aber wenn ich von öffentlicher Debatte rede, dann kann man den Leuten nicht sagen, schaut euch mal eine Bundestagsdebatte an.
Weil das ist nicht aber der Ort, ist ja auch wo nicht Cem Özdemir der Einzige, der sich dazu geäußert hat. Das ist halt das, was verbreitet wird.
Das habe ich aber auch nicht gesagt. Genau, aber darum geht es ja. Also es geht ja darum, eine Debatte erzeugt ja auch ein gesellschaftliches Klima. Und da kann man natürlich immer sagen, guckt euch mal das Differenzierte an. Es gibt sehr wohl differenzierte Beiträge, aber die Frage ist ja immer, wenn Sie jetzt eine Straßenumfrage machen, was haben die Leute im Kopf?
Richtig, aber da frage ich mich schon lange, was ist da mein Einfluss drauf?
Mhm.
Also es ist, finde ich, immer sehr wohlfeil, dann zu behaupten, ja, ihr redet ja nicht darüber. Das stimmt einfach nicht. Ich rede die ganze Zeit super differenziert darüber. Katharina Tröke redet die ganze Zeit super differenziert darüber. Britta Hasselmann auch, Robert Habeck auch. Und es gibt Interviews noch und nöcher. Aber verbreitet wird das eine, dass Cem Özdemir etwas sagt, was aber auch stimmt. Ja, es ist doch nun mal auch so, dass man womöglich in einigen Regionen gerade denkt, ich habe vielleicht ein bisschen Schiss gerade. Es ist richtig und gleichzeitig bedeutet das ja nicht, dass alle Menschen, die nach Deutschland kommen, dazugehören. Es gibt halt eine kleine Gruppe Krimineller und es gibt die riesige, riesige Gruppe. 30% der Menschen in Deutschland ungefähr haben eine Migrationsgeschichte. Der größte Anteil, auch nochmal zum Bruttoinlandsprodukt, wird tatsächlich von denen mit geleistet. Ja, also man muss sich doch mal vorstellen, diese Debatte tut mir ja halt auch super weh. Ich bin da ja total bei Ihnen. Das geht an mir auch nicht spurlos dabei. Diese mangelnde Wertschätzung, die ist ja kaum zu ertragen. Allerdings hatte tatsächlich Friedrich Merz in einer Generaldebatte mal nicht den ersten Wachhund gegeben. Da hat er den Dobrindt vorgelassen, den CSU-Typ, und hat dann selber die zweite Rede gehalten und hat dort tatsächlich, glaube ich, 2 Minuten auch über die Wertschätzung derjenigen, die hier ihren Beitrag leisten, gehalten. Und ich hatte den Eindruck, das wurde halt auch gar nicht gehört und gar nicht wahrgenommen. Und da ist man dann vielleicht als Politikerin, also ich habe ihm tatsächlich nachher eine E-Mail geschrieben und habe mich dafür bedankt, weil ich finde immer, man muss das Positive mal bestärken. Ja, also nur, das ist ja gar nicht aufgegriffen worden. Und das finde ich halt wirklich auch schade und da müssen wir alle irgendwie ein bisschen vielleicht uns auch mal selbst disziplinieren, auch mal hinzuhören, was es für Zwischentöne gibt. So, ich kann jetzt niemandem vorschreiben, was er zu hören hat, aber also viele von uns kommunizieren sich differenziert dumm und dusselig sozusagen und es kommt halt nicht an. So, und da haben Sie vielleicht als Medienschaffende sogar einen besseren Einblick, ja, woran das liegt. Ich will nicht die Verantwortung wegschieben und natürlich ist dann quasi die eine Headline von Cem Özdemir dann quasi wieder sozusagen gefühlt Wasser auf die Mühlen, das kann ich auch total nachvollziehen. Und andererseits, also Cem Özdemir hat selber Migrationsgeschichte, nur weil er auch mal sagt, es gibt halt beide Seiten, es gibt eine Gruppe von Kriminellen vielleicht, ja, oder Leuten, die wirklich keine Anerkennung haben für die zum Beispiel Gleichberechtigung von Mann und Frau, aber es gibt eine riesige, riesige Gruppe von Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier leben, dieses Land tatsächlich ja auch im wahrsten Sinne des Wortes bereichern. Und das nicht aus so einer Multikulti-Perspektive, sondern tatsächlich auch, weil sie, keine Ahnung, ich sag's mal ganz platt, ihre Steuern hier zahlen, ihre Krankenversicherungsbeiträge hier einzahlen, mitarbeiten, keine Ahnung, uns im Café das Bier bringen und was weiß ich nicht was, ja, und überall Chefärzte sind. Das war doch in Brandenburg so krass. Durchschnittlich 8% Menschen mit Migrationsgeschichte, aber in Kliniken 28% der Chefärztinnen und Chefärzte mit Migrationsgeschichte.
Ja, im Gesundheitswesen sähe es sehr traurig aus. Da haben Sie recht. Aber es gibt ja interessanterweise auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile sagen, hier ist kein Platz mehr für andere Menschen. Also das hat ja eine Dynamik angenommen, die...
Das meine ich ja, weil so was mich am meisten in den politischen Debatten im Moment nervt, ist diese ständige Polarisierung, als ob es nur 2 Optionen gibt. Mhm.
Wir müssen jetzt schärfer über Migration reden oder weniger scharf.
Das ist doch Bullshit, Entschuldigung, um es mal so deutlich zu sagen, sondern wir müssen halt an der Stelle dann differenzierter darüber reden. Wir müssen viel klarer machen, was für einen Wertbeitrag diese ungefähr 30% der Menschen hier leisten und dann ganz klar differenzieren, dass Migration nicht gleich Migration ist. Das ist halt nicht das Gleiche. Es gibt Asylsuchende, dann gibt es Einwanderung, die wir brauchen für den Arbeitsmarkt, für Pflege, aber für alle Jobs, ja, bis hin zum Developer aus Indien und ich sage jetzt mal immer so plakative Dinge, aber auch mit Kenia haben wir jetzt ein Arbeitskräfteabkommen geschlossen, weil wir, Busfahrer war doch da das Beispiel, ja. Also unterschiedlich, vom Chefarzt bis zur Busfahrerin brauchen wir einfach Menschen, die hier arbeiten, wir überaltern als Gesellschaft, ne, und das ist einfach alles notwendig, so. Und das dann als Chance zu begreifen, auch nicht eben halt auch wieder nicht so naiv, positiv, wir haben alle Leute auf der ganzen Welt nur lieb und alle, ja, ne, so, sondern das ist halt sinnvoll, ja, für unsere Gesellschaft. So, und dann darf man natürlich die Leute auch lieb haben, aber das ist jetzt nicht der Ansatz, den Politik machen muss. Wir müssen gucken, dass der Laden hier läuft und zwar irgendwie positiv läuft. So, und deswegen, und ich sage immer, klar, es gibt auch kriminelle Einwanderer, so, und die muss man dann eben auch behandeln, wie sie sind, kriminelle Einwanderer. Und dann gibt's Leute, die respektieren nicht, dass Frauen gleichberechtigt sind. Und ganz ehrlich, das stört mich auch. Das finde ich auch nicht gut. So, aber darüber darf man doch reden, auch als Grüne. Also ich muss doch nicht Frauenhasser gut finden.
Nee, aber haben Sie das Gefühl, dass ich das gerade?
Nein, aber das wird einem oft so unterstellt,
ja,
ne, dass man so nur das eine sehen darf, nur alle lieb haben muss oder nur alle abschieben muss. Also das sind so die Pole und das ist doch absoluter Quatsch.
Naja, was was ich auch meinte, was glaube ich mich jedenfalls zumindest stört, ist, dass das auch immer so getan wird, als sei es die Migrationsfrage, wie es ja auch oft genannt wird, die gelöst werden müsse und dann wären alle anderen Probleme auch gelöst. Was ja eben genau zum Gegenteil führt, genau, dass eben nichts anderes gelöst wird und die Probleme größer werden. Ja, da habe ich abschließend jetzt noch die Frage.
Das ist so ein Ausspielen von unten gegen unten, ne? Also ja, die Migranten nehmen jetzt auch allen schon die Wohnung weg. Ich meine, die Sache ist ja die, wir haben ja viele Geflüchtete aus der Ukraine hier. Das ist ja auch so. Nur wem ist denn bitteschön geholfen? Was ist denn die Konsequenz daraus? Sollen wir die alle wieder ins Kriegsgebiet schicken? Das heißt, wir müssen wirklich, da habe ich ja auch persönlich zu mit beigetragen, richtig extrem Impulse in die Wohnungsbauwirtschaft reingeben. Wir müssen eigentlich beim Thema Mietpreise was machen. Das liegt ja nicht an den Migrantinnen und Migranten, sondern dass viele Sozialbindungswohnungen auch ausgelaufen sind. Früher gab es 3 Millionen, jetzt gibt es nur noch 1 Million Wohnungen mit so einer aktiven Preisbremse, dass man sich die leisten kann. Also man muss bei der Mietpolitik was machen, man muss bei der Baupolitik was machen und dann in Bezug auf Arbeitskräfte. Das Problem ist doch nicht, dass Arbeitsplätze weggenommen werden, sondern dass wir zu viele Lücken haben, die wir füllen müssen. So. Und dann gibt es Jobs, die vielleicht auch einige Deutsche gar nicht mehr machen wollen. Ja, ich denke zum Beispiel an Sanitärdienstleistungen, an Toiletten. Ich finde, wir müssen mal viel plastischer darüber sprechen, was eigentlich hinter dieser Debatte steckt. Und es ist ähnlich wie bei der Ampel so eine Art Sündenbock-Debatte, die uns aber überhaupt nicht weiterbringt als Land.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn zum Beispiel Menschen das Gefühl hätten, sie könnten sich wieder freier auf dem Wohnungsmarkt bewegen, was ja bis in die Mittelschicht reicht, ne, in Großstädten, käme es wahrscheinlich auch bei den Leuten an. Also dass Politik einen Einfluss auf ihr Leben hat und zwar einen positiven und nicht unbedingt einen negativen. Ja.
Aber die Lobby ist sehr stark. Aber ich habe persönlich dazu beigetragen, dass es wirklich extreme finanzielle Anreize für Mietwohnungsneubau gibt, der dann auch noch einigermaßen bezahlbar ist. Da haben wir so eine Grenze eingeführt. Plus dann mit guten ökologischen Materialien und dass dann die Heizkosten dann auch wirklich nicht so hoch sind, weil es halt gut gedämmt und effizient ist. Und da haben wir wirklich eine nie dagewesene steuerliche Förderung oder Anreize oder wie auch immer man will, geschaffen, die jetzt seit März in Kraft ist. Und ich habe schönerweise auch gehört, jetzt aus der Wohnungswirtschaft, dass das tatsächlich gerade sehr breit besprochen wird und ein großes Thema ist. Und ich hoffe einfach sehr, dass mal endlich man da dann mit so einem extremen Impuls dann mal so eine Wende hinkriegt, dass es wieder losgeht mit dem Bau.
Sich noch eine letzte Frage, weil ja nächste Woche gewählt wird in den USA. Haben Sie, wie soll ich sagen, sich innerlich schon so auch vorgestellt, wie das sein würde, könnte, falls Trump gewinnt? Oder
leider
hoffen
ja.
Sie erstmal nur, dass es nicht passiert?
Nee, leider ja, aber am Ende ist das alles Glaskugel. Ich meine, er hat ja schon gesagt, dann müsst ihr in 4 Jahren nicht nochmal wählen gehen. Also ob das noch eine Demokratie ist in 4 Jahren, weiß ich halt einfach nicht, ne? Und das ist halt wirklich verrückt. Ich muss halt gucken, was das für uns in Deutschland und in Europa bedeutet. Und meines Erachtens ist das ein absoluter, jetzt sage ich meinen englischen Begriff, Wake-up-Call, dass überhaupt nur Trump gewählt werden könnte, dass wir für unsere Verteidigung, für unsere, auch die europäische Demokratie gehört aus meiner Sicht reformiert. Ne, die Entscheidungsmechanismen sind immer noch, wie als die EU fast nur halb so viele Mitgliedstaaten hatte. Ne, und das ist wahrscheinlich einfach nicht mehr zeitgemäß, so viel Einstimmigkeitsprinzip in der EU. Wir müssen hier agiler werden und wir müssen für unsere eigene Verteidigung, wie gesagt, wirklich sorgen. Und wir müssen vor allen Dingen auch für unseren eigenen Markt und für bessere Wohlstandsperspektiven in Europa sorgen.
Ja, da haben wir noch viel, viel mehr Aufgaben dann.
Absolut, aber ne, das ist ja unsere Aufgabe, das dann auch mit zu gestalten. Und ich habe da tatsächlich nach wie vor Lust drauf, auch wenn an mir eben auch nicht ganz spurlos vorbeigeht, wie vergiftet Teile der Debatte im Moment sind. Aber ich versuche immer, mich davon nicht unterkriegen zu lassen.
Naja, also Sie haben ja realistischerweise Chancen, nehme ich mal an, so auch in Hamburg kandidieren Sie ja wieder auch dem nächsten Bundestag anzugehören wahrscheinlich, oder? Gehen Sie ja auch davon aus?
Ja, ich habe schon ziemlich realistische Chancen, genau. Das entscheidet sich jetzt Ende November, ob ich wieder Spitzenkandidatin in Hamburg werde. Bisher gibt es aber keine weitere Bewerberin auf die Stelle für das Direktmandat in meinem Wahlkreis. Hamburg-Nord habe ich schon die Unterstützung der grünen Mitglieder, dass ich da wieder antreten darf, mit 100% sogar. Das würde sich noch nicht mal mehr in Nordkorea jemand trauen, aber ich habe... Es war eine echte geheime Wahl und das kam halt dabei raus. Und das hat mich natürlich total gefreut. Von daher, genau. Also ich weiß es nicht ganz genau, ob das jetzt so ein super bombastisches Ergebnis wird, weil ich ja, wie gesagt, auch offen dazu stehe, zum Beispiel, dass ich dann nach einer sehr harten Abwägung zum Beispiel diesem Sicherheitspaket zugestimmt habe. Ich kann das auch verstehen, wenn Leute das nicht nachvollziehen können, muss ich ehrlich sagen. Ich werbe halt einfach auch da immer wieder fürs Gespräch. Es hing ja vieles weiteres noch da dran. Zum Beispiel der Fortbestand der Koalition, kann man es gut finden oder nicht, aber ich habe jetzt quasi noch am gleichen Tag beschlossen, das habe ich persönlich rein verhandelt, dass Menschen ihre Kinderbetreuungskosten jetzt demnächst nicht mehr nur zu 2/3, sondern zu 80% absetzen können von der Steuer. Und ich muss sagen, das ist gerade in den heutigen Zeiten, wo eben auch viel Potenzial noch bei Teilzeit liegt, wo man vielleicht doch mal eine Stunde länger arbeiten würde, wenn man sich dann eine Babysitterin einfacher leisten kann, ja. Mhm. So ein wichtiger Punkt, wo ich einfach noch Lust habe zu gestalten. Und das kann ich halt auch machen. Und wie gesagt, sind für mich die allerschlimmsten Aspekte, ich habe das auch mit Flüchtlingspolitikern besprochen, waren dann am Ende raus, aber es trotzdem nichts, wo ich jetzt sehr glücklich mit bin. Genau. Aber deswegen, ich glaube, die Chancen stehen sehr, sehr gut. Es ist halt keine einfache Zeit, aber ich glaube, die Chancen stehen gerade sehr, sehr gut, dass ich nochmal 4 Jahre mache. Und das ist auch, glaube ich, sehr effizient, so gut, wie ich jetzt mittlerweile eingearbeitet bin, das dann nochmal 4 Jahre zu machen.
Okay, ja, dann erstmal für jetzt vielen Dank, Frau Beck. Und wir gucken mal, ob wir es im Dezember nochmal schaffen für eine Folge.
Das fände ich schön. Bis dann.
Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser Auftaktfolge ins vierte Mandatsjahr der Abgeordneten. Ja, unabhängig davon, ob die Koalition hält oder nicht, befassen sich natürlich schon alle Abgeordneten auch mit der Frage, ob sie wieder für den Bundestag kandidieren. Das wird sicherlich bei uns jetzt auch öfter eine Rolle spielen in den Gesprächen. Nächste Woche geht es dann weiter mit Yewon Ri von der SPD, die ich im Otto-Wels-Haus treffe. Falls ihr Folgen nachhören wollt, vor der Sommerpause haben wir zum Beispiel auch nochmal eine Bilanz des dritten Mandatsjahres gemacht, könnt ihr das gerne tun auf der Website www.diepolitikerinnen.de oder auf allen Podcast-Plattformen könnt ihr die Folgen jeweils nochmal nachhören. Bis dahin, macht's gut!